Gnade sei mit euch und Friede. Von dem, der da war, die da ist und der da kommt. Amen. Der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Einer dieser Tage im Kreislauf des Jahres, der innehält. In der Dunkelheit der Tage, der vom Ende und von Trauer spricht und darüber, dass Gott am Ende die Welt in seinen Händen hält und sie nach seinen Maßstäben beurteilen wird. Und wir darin irgendwie eben auch. Dieser vorletzte Sonntag im Kirchenjahr diesen Jahres ist gleichzeitig einer mit Sorgen, Ängsten, Fragen und unsere Tränen vor Gott zu bringen. Im Wissen um das unerträgliche Leid, das Menschen in Krieg erleben, im Wissen um die unerträgliche Angst und Verzweiflung, die Menschen erfasst angesichts des Wahlergebnisses in den USA, im Wissen um die oft schlaflose Sorge um die Zukunft unserer freien Gesellschaft. Ja, eine gute Zeit, beieinander zu sein. Eine Zeit, einander Hoffnung zu werden, so schwer es auch fallen mag. Und ich kann Ihnen sagen, mir fällt sie schwer, diese Hoffnung. Eben zurück aus den USA von unserer Partnerkirche im State New York. So beeindruckende, so wunderbare Menschen. So wundervolle Gemeinden und Gedanken. Und jetzt so eine erschreckende Zukunft, die sich abzeichnet. Und mit dieser sorgenbelasteten Zeit geht noch etwas anderes einher. Erzählungen, Geschichten, Stories vom Weltuntergang nämlich. Mit jeder Sorge und allen Herausforderungen treiben sie Blüten, multiplizieren sie sich und beschwören apokalyptische Szenen. Auf TikTok, Netflix, wie sie alle heißen, in Chats, in Gesprächen, in flüchtig zugeraunten Szenen. Sie treiben Blüten immer mehr. Ein befreundeter Religionssoziologe, Alexander Nagel, beschäftigt sich mit diesen Erzählungen. Zwischen Schreck und Faszination alles dabei. Und fast immer, und das tut fast weh, folgen sie den großen christlichen Erzählungen sowie der Apokalypse des Johannes, eigentlich ein dramatisch gestaltetes Trostbuch, das trotz schwerer Auseinandersetzung, trotz Gewalt, am Ende doch Gott alles in seinen Händen halten wird. Die Bilder und Erzählungen eines großen Armageddon, große Endkämpfe mit Schreckensvisionen schließen sich an, nun aber entledigt um den einen wichtigen Trost, der in der Johannesapokalypse kommt, nämlich dass Gott abwischen wird, alle unsere Tränen von unseren Augen und Tod und Leid eben nicht mehr sein werden. Und so bleiben nur die, in der Tat zum Teil faszinierenden, gruseligen Schockbilder, die im wahrsten Sinne uns trostlos Sorgen der Zukunft vormalen. Ja, und während es natürlich wichtig ist, auch zu sagen, was passiert, wenn wir nicht dabei bleiben, wenn wir nicht loslegen, etwas tun, die Welt besser machen. Was aber auch passiert in diesen Erzählungen, ist, dass immer wieder und der immer weiter verbreitete Empörungsknopf am eigenen Herz genährt wird. Immer mehr Kleinigkeiten bekommen eine Macht, als wären sie das Zeichen, das Signal, dass jetzt aber wirklich mit dieser Geste, mit diesem Satz, mit diesem Wort ganz sicher das Ende eingeläutet würde. Der eine Fehler, der alles zerstört, was gnadenlos zurück in seine Schranken gewiesen werden muss. Und oh ja, ich erkenne mich selbst auch mit diesem Empörungsknopf. Und aber nun heute Paulus und dieser Predigttext aus dem Römerbrief, so gar nicht apokalyptisch, keine grellen Bilder, keine mehrköpfigen Drachen. Und das, obwohl Paulus doch startet mit der Erwartung dieser Vorstellung, ja dem Versprechen, das alles hier wird bald zu Ende sein. Der Messias wird wiederkehren und damit das versprochene Friedensreich beginnen. Paulus kennt diese Erwartung. Er erwartet und verspricht, dass mit der Wiederkunft des auferstandenen Christus die Welt endgültig beendet, erlöst, verändert, der Weltenlauf beendet ist. Und das zu seinen Lebzeiten. Das dynamisierte die Geschichte des Christentums unglaublich an seinem Anfang, eben jetzt oder nie, wenn noch Zeit ist. Im Gegensatz zu den dramatischen Bildern des letzten Buches der Bibel, nämlich der Johannesapokalypse, kommt dieser Text, den Sie gleich hören werden, eher ein bisschen schlicht daher. Auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen belehrend, moralisch, aber ich glaube allemal relevant. Und das weiß auch Paulus, dass das Thema, dem er so viel Aufmerksamkeit widmet, das ist das der Konflikte von Menschen miteinander. Paulus schreibt im 14. Kapitel des Römerbriefes: Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, der dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser Keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr ist. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr den einen oder anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Wenn es nicht um das Ende der Welt geht, oder zumindest nicht nur, dann geht es aber in jeder Gemeinschaft, Community oder Gruppe, um Konflikte und nicht selten um Lebensführungskonflikte. In diesen kleinen Hausgemeinden in Rom, die Paulus selbst nicht kannte, ist der Streit um die Frage, ob jemand Fleisch isst oder nicht isst, alles andere als eine Bagatelle, keine Kleinigkeit. Zwischen diesen pragmatischen Fragen, wer denn überhaupt Zugang und wenn ja, zu welchem Fleisch hätte es, gibt diese Idee des Opferfleisches. Hier, das spielt da eine, dass für andere Götter geopfert werde, das spielt eine extrem aufgeladene Rolle. Aber auch die Tatsache, dass der römische Kaiser öffentlichen Fleischverzehr verboten hatte, was für die reiche, nicht-jüdische christliche Gemeinschaft kein großes Drama war, aber für die ärmere jüdisch-christliche Gruppe sehr wohl. Eine Gemengelage aus Überzeugung, Religion, sozialen Fragen, politischen Einschätzungen. Ich ahne, dass Ihnen solche Konflikte oder ähnliche Konflikte bekannt sind. Und ich ahne, Sie kennen auch das. Diese Konflikte haben die großartige, hervorragende Chance, sich aufzuladen. Eben das individuelle Opfer, das einer bringt, wie eine religiöse Handlung. Und dann vermengt es sich, wie auch Konflikte einer pluralen Gesellschaft, auch in dieser Gemeinschaft. Christen und Christinnen, die aus einem jüdischen oder nicht-jüdischen Kontext kamen und jeweils wieder mit den ganz anderen eigenen Ausprägungen, Kulturen und religiösen Praktiken. Angesichts dessen, wie solche Konflikte einem buchstäblich um die Ohren fliegen können, ist Paulus' Antwort wiederum fast lapidar. Oder einfach. Der eine mag dies, der andere mag das. Zweimal beginnt er das so: Der eine mag dies, die andere mag das. Die beiden Themen sind nicht belanglos. Das Halten der Feiertage, das Essen des Opferfleischs. Beide sind religiös aufgeladen und damit, gerade weil Religion, Glaube, religiöse Haltung und Praktik so nah am Menschlichen, an unserem Herzen sind, da ist der Konflikt ebenso richtig vorprogrammiert. Und solche Lebenshaltungen werden so schnell Ausdruck der eigenen Identität und Entscheidungen. Die spielen ja eine so große Rolle, wenn daran hängt, ob wir das hinkriegen mit dieser Welt oder nicht. Und wenn wir wissen, von unserem Handeln hängt doch so viel mehr ab, als wir gedacht haben. Angesichts dessen, was wir erwarten oder ob wir es nicht hinkriegen. Und nein, Auch in unseren Konflikten geht es nicht um Kleinigkeiten. Und dann also Paulus, der eine so, der andere so. Für einen Moment denke ich, ach Paulus, so einfach ist das doch nicht, der eine so, der andere so. Vor allem, so geht das auch nicht. Es gibt doch auch richtig oder falsch. Diese Frage wiederum scheint Paulus gerade nicht zu interessieren, sondern die Tatsache, wie gut es sich eignet, den Konflikt zu nutzen, um sich selbst zu überheben über den oder die andere, selbst da, wo man doch grundsätzlich auf dem einen Weg zusammen ist. Und wie diese Überhebung, dieses Ich bin aber besser als du Konflikt zum Sprengstoff werden kann. Und dann also, der eine so, die andere so. Und ich ahne, dass es auch nur ein bisschen funktioniert, wenn man es so auf dieser sachlichen Ebene verhandelt. Und wenn man sagt, guck mal, hab doch ein bisschen mehr Verständnis, das ist alles unglaublich viel wert. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder machen. Aber ich will ehrlich sein, da wo Konflikte so richtig wehtun, da funktioniert das ja meist nur zum Teil. Und ja, um das auch noch zu sagen, es geht nicht darum, es ist egal, was du tust oder nicht tust. Es geht darum, ob ich diesen Konflikt nutze, mich größer zu machen. Und dann vielleicht ist es nicht so sehr die Frage, was wir tun, sondern dass wir Gott endlich die Arbeit tun lassen. Dass wir Gott zutrauen, dass es möglich ist, dass wir untereinander anders leben können, anders miteinander umgehen können. Dass wir für möglich halten, dass die Liebe, von der wir so oft sprechen, uns, unsere Gemeinschaft verändern kann und uns endlich aushalten lässt, dass wir eben nicht gleich sind. Paulus schreibt es so: Aber er wird stehen bleiben, denn der Herr wird ihn halten. Oder, wenn wir doch glauben könnten, dass wir einander stehen lassen können. Und dieses Geschenk Gottes uns stehen lassen können. Es wird uns unendlich viel kosten. Und gleichzeitig wird es alles wert sein, weil es uns das Beste geben wird, was wir haben. Einander. Und Paulus glaubt, dass dies möglich ist, weil Gott dies möglich ist. Denn ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden, dass er Herr sei über Tote und Lebende. Lassen wir also Gott dieses Werk, diesen Job der Liebe tun. Denn das ist das Wunder, dass wir als Gemeinschaft von Christen und Christinnen vollbringen können, die glauben, dass die Liebe stärker ist als der Hass. Dass wir ihr eine Chance geben inmitten unserer Gemeinschaften und Konflikte, damit wir sie in diese Welt bringen können. Endlich, wo sie so verflixt gebraucht wird, jeden Tag mehr. Dass wir die Entscheidung, wer höher ist oder wer nicht, außerhalb von uns und an Gott delegieren. Wir brauchen einander. Gerade jetzt. Wir brauchen einander gerade jetzt, um die Kerzen gegen die Verzweiflung anzuzünden. Für die Hoffnung, den Glauben und die Liebe in der Welt und für unsere eigene kleine Hoffnung. Wir brauchen einander, um die Geschichten des Weltunterganges den Trost wiedergeben zu können. Dass egal was kommt, getragen zu sein und in Gottes Händen gehalten zu sein. Mehr denn je brauchen wir einander, um die Kirche zu sein, füreinander und für die Welt. So wie es die Conference Minister, die Bischöfe in unserer Partnerschaftskirche von New York geschrieben hat. As the United Church of Christ in New York, we will persevere in our calling to be the church. Als vereinigte Kirche, United Church of Christ in New York, werden wir an unserer Berufung festhalten, die Kirche zu sein. Das bedeutet ganz einfach, dass wir weiterhin die Hungrigen speisen, die Nackten bekleiden, für die Ausgegrenzten eintreten und Ungerechtigkeit bekämpfen müssen, wo immer sie sich regt. Gott ruft uns auf, weiterhin diese Liebe weiterzugeben. Wir brauchen uns. Jetzt, wenn der November dunkel ist, jetzt, wo Menschen unsere Hilfe brauchen, jetzt, wo Menschen Geschichten und Erzählungen von Zukunft, jetzt, wo Menschen unsere Hoffnung brauchen. Wir halten uns aus. Wir sind zusammen Kirche. Wir sind, du bist, ich bin, wir sind geliebt. Und als solche werden wir gebraucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.